Alexa Henning von Lange, wenn man Ihr neues Buch liest, hat man den Eindruck, man ist sofort in der Geschichte drin? Leute, ich fühle mich leicht, ist eigentlich dieselbe Familie wie Ich habe Glück. Wie kam es, dass Sie wieder in derselben Familie drin sind? Und was passiert mit der Heldin?
Ja, also Ich habe einfach Glück, das Buch ist ja 2001 erschienen, mhm, und die Hauptperson ist ein 15 Jahre altes Mädchen, Lelle, und sie erzählt ja den Moment des Erwachsenwerdens, den Abschied von der Kindheit, den Abschied vom Elternhaus, und natürlich hat diese Protagonistin auch sehr viel mit mir zu tun. Und das war ein Aufschreiben dieser Zeit, meiner Zeit. Und offenbar haben sich sehr viele Mädchen darin wiedererkennen können in dem Buch damals, aber auch sehr viele Mütter, weil eben auch die Tochter-Mutter-Beziehung eine große Rolle spielt. Und ich hatte tatsächlich Sehnsucht nach diesem 15 Jahre alten Mädchen, und deswegen habe ich jetzt angefangen, weiter zu schreiben und weiter zu erzählen. Also sie ist mir schon sehr nah.
Aber es muss ja irgendwas passiert sein. Es sind ja 7 Jahre für die Autorin Alexa Henning von Lange vergangen, und man hat den Eindruck, man geht eigentlich nur in ein anderes Familienzimmer. Es ist exakt dieselbe Stimmung, aber es ist natürlich auch was passiert. Was erzählen Sie in Ihrem neuen Buch weiter?
Also das neue Buch ist ja ein Anfang einer Jugendbuchreihe, die jetzt bei Random House erscheint, und jedes halbe Jahr wird ein neues Lelle-Buch erscheinen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass jedes dieser Bücher ein bestimmtes Thema haben sollte, nämlich ein Thema, was mich selbst betrifft oder auch interessiert. Und in diesem ersten Band geht es um Magersucht. Lelle ist magersüchtig, das war sie aber auch schon in Ich habe einfach Glück. Bloß hier ist dieses Thema sehr vordergründig, und Sie lebt mit dieser Krankheit, ohne dass sie sich jetzt selbst so wirklich darüber wundert, sondern sie erklärt diese Krankheit eher. Und das liegt natürlich auch daran, weil ich die Erklärungsversuche von Nichtbetroffenen immer etwas schwierig finde, wenn ich das so mitbekomme. Das heißt, dass gesagt wird, die jungen Mädchen leiden unter dieser Krankheit, weil sie so dünne Vorbilder haben, weil die Models so dünn sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Dünnsein nur ein Symbol für etwas ganz anderes ist. Dafür muss ich kein Psychologe sein, sondern es geht um Selbstbestimmung. Und Magersucht ist eine Krankheit, die der Betroffenen erlaubt, sich selbst einen Raum zu erschließen, nämlich den eigenen Körper, in dem sie absolute Autonomie walten lassen kann, den sie beherrschen kann, den sie kontrollieren kann, den niemand betreten kann.
Sie sagen ja auch, ich gehöre mir selbst, und das beweise ich ständig der Umgebung. Aber bevor wir gleich nochmal auf dieses Magersucht-Thema kommen, möchte ich Sie eigentlich erst nochmal nach der Szene fragen. Denn dieses Buch ist ja ganz anders geschrieben als typische Magersucht-Bücher, die es in der Kinder- und Jugendliteratur gibt. Sondern in Ihren Büchern fliegen ja die Fetzen. Das sind Familienszenen. Haben Sie mal die Serie Ekel Alfred gesehen?
Ja.
Und das erinnert mich manchmal daran. Und oft habe ich mich gefragt, will sie eigentlich jetzt ihre Leser abschrecken mit diesen harten Geschichten? Also die schenken sich ja nichts, keine Minute.
Ja, also ich empfinde das persönlich natürlich nicht ganz so. Das heißt, mir geht es in erster Linie darum, dass ich mich amüsiere, wenn ich schreibe, und dass ich das aufschreibe, was mich betrifft und was ich beobachte und was mich gefühlsmäßig wie gedanklich beschäftigt. Ich finde schon, dass, sagen wir mal, die Dialoge, die zwischen den einzelnen Familienmitgliedern ablaufen, zwischen Mutter und Vater, zwischen den Schwestern, zwischen Töchtern und der Mutter, dass das schon Klassiker sind. Jetzt hier in dem Buch richte ich meine Aufmerksamkeit darauf. Ich schreibe es auf und ziehe genau diese Momente heraus, um damit das Buch zu füllen. Aber ich glaube, wenn man das Buch liest, weiß man sehr genau, so ähnlich war es bei mir früher auch. Oder dieses Problem hatte ich auch mit meiner Schwester. Nur passiert es im Alltag so en passant. Das heißt, es ist ein Moment von vielen. Und hier sind sie eben herausgearbeitet. Aber das liegt dann am Ende auch daran, dass ich mich dann auch ein bisschen amüsieren möchte. Wobei ich festgestellt habe, dass junge Leser das 1:1 lesen. Das heißt, die Komik, die ich als Erwachsener dahinter sehe, weil es Momente sind, die sich ständig im Leben wiederholen, erlebt der jugendliche Leser möglicherweise zum ersten Mal und ist erschüttert, dass es auch anderen Leuten so geht.
Ja, ja, denn es ist also, Sie haben es überwunden, würde ich sagen. Und darum ist es für Sie jetzt nachhinein manchmal sehr komisch. Aber da sind ja harte Geschichten drin. Also diese Mutter tut einem irgendwie nur noch leid. Das ist ja fast das Zerrbild einer Mutter, die verzweifelt versucht, es ihren Töchtern immer recht zu machen und dabei immer das Falsche macht.
Ja, aber das ist natürlich, würde ich sagen, auch ein Klassiker. Und zwar deshalb, weil in diesen Büchern, in Lelle-Büchern, geht es ja um Abschied von der Kindheit, Abschied vom Elternhaus. Und ich habe das selbst so stark früher erlebt. Als kleines Kind stellt man sich vor, ich werde nie von zu Hause ausziehen. Ich werde immer bei meinen Eltern bleiben. Ich werde mit meiner Familie in meinem Kinderzimmer wohnen. Und wenn wir essen wollen, gehen wir zusammen in die Küche und sitzen.
Und den Vater heiraten.
Genau. Und irgendwann merkt man plötzlich, ich will gar nicht, dass meine Mutter in mein Zimmer kommt, ohne anzuklopfen. Ich will jetzt gar nicht mehr auf ihrem Schoß sitzen. Und ich habe das selbst als unglaublich verwirrend und auch beängstigend und wütend machend erlebt, weil ich selbst so wütend auf mich war, dass ich plötzlich angefangen habe, mich abzugrenzen und Angst hatte, dass meine Mutter das als Ablehnung empfindet.
Ja.
Und von daher sind so die Mechanismen oder auch die Handlungen, die Mütter tun, weil sie es immer getan haben, plötzlich sehr gefährlich, weil das Kind es gar nicht mehr möchte, weil es einen größeren Raum um sich haben möchte. Und von daher gibt es natürlich auch diese Schwierigkeiten oder auch dieses sich neu orientieren, wo stehe ich eigentlich? Und von daher hat die Mutter es in dem Sinne nicht leicht, etwas richtig zu machen.
Im Grunde genommen ist es immer so dieselbe Ursituation in den Szenen. Die Mutter ist übergriffig, könnte man fast sagen, weil sie ständig ins Zimmer reinstürzt und nichts akzeptiert. Dann wird ihre Heldin Elisabeth sauer, Lilith sauer, macht irgendwas, was die Mutter irritiert, worüber die Mutter traurig ist. Die Mutter ist sauer und Lele fühlt Schuld. Nicht diese Mutter-Tochter-Beziehung. Das klingt jetzt so, als ob das so ganz theoretisch gezeigt wird, aber es sind wunderbare Dialoge auf den Punkt hin. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist wie Florettfechten, ihre Sprache. Das zielt immer auf die richtige Stelle. Und sie machen keinerlei Umwege. Da gibt es keine Füllsel in ihrem Text. Jeder Satz ist wichtig. Und dadurch wirkt das Ganze so unglaublich lebendig. Aber ich frage mich natürlich auch, was bedeutet es für Sie als Autorin, in dieser Geschichte zu stecken?
Also wie ich anfangs schon sagte, ist diese Protagonistin, kommt mir sehr nah, weil auch so, wie sie die Welt sieht und wie sie die Welt wahrnimmt und auch rezipiert und reflektiert, beinhaltet diese Figur sehr, sehr viel von mir. Und auch die Ahnung, dass etwas aus dem Abschied vom Elternhaus, aus dem Abschied von der Kindheit etwas Großes werden kann, nur ist noch nicht die Ahnung, was. Und das ist auch diese Überlegung, die man natürlich auch macht, je älter man wird, welche Träume hatte ich? Und wie groß war meine Hoffnung, dass diese Träume sich erfüllen werden? Und was ist daraus geworden? Und für mich ist es beim Schreiben natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, an diesen Punkt zurückzukehren. Schreiben ist für mich und auch bestimmt für alle anderen, egal ob sie Tagebücher schreiben, ob sie Gedichte schreiben, eine Form der Meditation, das heißt des Sortierens, des Erinnerns, des Aufschreibens, des Archivierens, des Sortierens. Und ich beschreibe Bücher für mich immer als eine Art Spiegelzelle. Das heißt, ich erinnere mich an viele Fragmente, ich sortiere sie und es ist wie so eine umgekehrte Disco-Kugel von innen, die ich betreten kann und Bilder sehe und mein Leben reflektiere. reflektieren kann und eben genau fragen kann, ist das gut und richtig, was ich sehe, oder will ich es anders haben? Mhm. Und gerade bei diesem Buch war immer wieder jetzt schon häufig die Frage, es gibt gar keine Lösung. Das heißt, Sie schreiben da über Magersucht, aber Sie sagen gar nicht, wie man Magersucht heilen kann. Und das ist eben genau der Moment, bei dem ich sage, ich kann keine Lösung geben. Die Lösung kann jeder nur für sich selber finden. Ich kann nur anbieten, etwas aufzuschreiben, indem man sich reflektieren kann und sein Leben reflektieren und sein Handeln reflektieren kann und sagen kann, ist es gut oder nicht.
Wenn Sie jetzt wieder selber davon erzählen, dass es Magersucht ist, die da im Zentrum steht. Es gibt ja eigentlich zwei Arten von Magersuchtbüchern für junge Leute. Das eine ist die Wahngeschichte. Da schreibt jemand mit bester Absicht als Sozialpädagogin eben eine Magersuchtgeschichte. Üblicher Art. Muss gar nicht schlecht sein, aber ist eben eine Wahngeschichte. Mädchen, passt auf, das und das und das passiert und dann bist du drin und kommst nie mehr raus. Und dann gibt es die autobiografischen Magersuchtgeschichten, die häufig so herzzerreißend sind und fantastisch literarisch auch gemacht, so schonungslos. Man hat den Eindruck, da zieht sich die Autorin, die das alles erlebt hat, nochmal so im wahrsten Sinne des Wortes die Haut ab. Also diese Magersuchtgeschichten sind sehr bedrückend. Während Sie eine Geschichte schreiben, klar ist Ihre Heldin magersüchtig. Und das ist auch gar nicht komisch, wenn sie zwischendurch immer wieder in Ohnmacht fällt. Obwohl sie auch manchmal in Ohnmacht fällt, wenn es ganz gut in die Szene passt, habe ich den Eindruck. Aber was wollten Sie mit dieser Geschichte? Das ist eine blöde Frage an den Autor, aber es ist eben nicht ein übliches Magersuchtbuch.
Das muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das am besten erkläre. Also das Thema grundsätzlich in meinen Büchern, erstens kippen die Leute immer gerne mal um. Und eben genau in den Momenten, in denen es gut passt, sie entziehen sich. Auf der anderen Seite, und das ist die Umkehrung davon, versuchen sie immer für sich eine Freiheit zu bekommen, autonom sich also autonom bewegen zu können, sich frei bewegen zu können. Und gleichzeitig versuchen sie immer, und das ist auch gerade, macht die Lelle aus, sie versucht einerseits ihren Weg zu gehen, aber ohne anderen Leuten auf die Füße zu treten. Mhm. Sie möchte etwas und hat Angst, wenn sie etwas möchte, nimmt sie anderen da etwas weg. Und dieses für sich selbst, sich abgrenzen zu können, ohne krank dabei zu werden, als Frau und Mädchen, in einer angehenden Partnerschaft da zu sein und zu sagen, das will ich, ohne dem anderen einen Freiraum zu nehmen oder etwas zu fordern, ohne Angst zu haben, dass der andere sagt, die will was, also gehe ich wieder. Und dieses Ausbalancieren, darum geht es. Und Lelle beobachtet, wie ihre Mutter mit dem Vater umgeht und die Mutter ist eine Figur, die viel mehr in ihrem Leben wollte und aufgrund der familiären Situation eben ein Gefühl von Gefangenschaft hat und dieses Gefühl von Gefangenschaft gibt sie an die Mädchen weiter und sagt, heiratet bloß nicht und macht euch nie abhängig. Und eben dieses macht euch nie abhängig bedeutet für Lelle, ich weiß nicht, wie das geht, also baue ich mir diesen Raum, in dem ich unabhängig sein kann, den ich kontrollieren kann und das ist die Magersucht. Und das ist ein ganz zentrales Thema all meiner Bücher und das ist auch ein Thema, was mich immer begleitet hat, auch persönlich. Wie viel darf ich fordern und wie viel muss ich auch fordern und wie viel darf ich und wann darf ich auch ärgerlich werden? Und gerade natürlich in Bezug zwischen Mann und Frau, Mädchen und Jungen hat sich so, so viel geändert und sich da immer wieder zurechtzufinden und auch zu wissen, wo stehen wir jetzt eigentlich? Sind wir schon gleichberechtigt oder ist es so, dass das Feindbild Mann meinetwegen noch existiert, weil meine Mutter, meine Großmutter das sagen und all das steckt sicherlich auch damit drin.
Ja, diese Zurücknahme Ihrer Heldin ist natürlich die klassische Frauenrolle. Das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das fällt schon in diesem Buch auch auf. Lelle ist vorsichtig. Lelle will niemanden nerven. Sie guckt lieber durch den Briefkastenschlitz, was macht der Typ von gegenüber, als dass sie schellt und sagt, hey, hier bin ich. Das muss er dann sagen, wenn er um die Ecke kommt. Hey, hier bin ich, komm rein. Und das ist typisch für ihre Heldin, dass sie eigentlich beobachtet, abwartet, nur nicht zu viel machen, nur nicht in den Vordergrund dringen. Ist vielleicht auch die typische Rolle der zweiten Tochter in der Familie, weil die Schwester wird ja ganz anders beschrieben.
Naja, die Schwester ist natürlich ganz anders. Sie macht es genau das Gegenteil. Sie schmeißt sich den Männern vor die Füße. Mhm. Und in dem Moment, in dem die Männer sagen, ich will dich, weil du so mutig und so toll bist, sagt sie, aber ich will dich nicht mehr. Ja. Das ist natürlich auch ein Spiel mit der Kontrolle und auch die Angst davor, verletzt zu werden. Aber das, was bei Lelle und was mich auch selbst immer wieder an ihr so berührt, ist, dass sie innerlich so kraftvoll ist und so genau beobachtet und so viele auch abwegige Gedanken hat. Die Fantasie ist so groß und nach außen hin kommt nur dieses, ja,
Zurückgenommene,
Abwartende und auch dieses Gestaute. Irgendwo ist es, ist es gestaut, aber ich habe sie so unglaublich gerne, weil sie ein ganz lieber Mensch ist, der vertrauen möchte und viel zu geben hat.
Das stimmt, das ist richtig. Und das Buch hört ja so eigentlich mitten in der Szene auf. Überhaupt hatte ich den Eindruck beim Lesen, auch wenn ich es mit ihrem ersten vergleiche, als ob es ein bisschen wie für Fernsehen, für so Daily-Fernsehen gemacht ist. Auch die Szenen sind sehr, erinnern mich sehr an Fernsehen.
Also das liegt, glaube ich, daran, weil ich selber sehr gerne Filme sehe.
Ah, ja.
Also weniger Fernsehen, aber ich, also es geht für mich, also ich sehe wirklich gerne Filme. Und ich sehe auch sehr, sehr gerne Musikclips und ich finde alles, was mit Bildern zu tun hat, großartig. Mhm. Aber wenn man das mit dem ersten Ich habe einfach Glück vergleicht, ist natürlich auch ein bewussteres Schreiben. Während bei Ich habe einfach Glück war ich noch so voll von eigenen, also Erinnerungen und dem, was passiert war. Das war noch viel näher dran, als es das jetzt ist. Und ich habe damals von meiner Mutter mit 13, 14 Jahren eben Der Fänger im Roggen bekommen und Bücher, die ja so im Gedankenrausch geschrieben sind. Und weniger geht es um den großen dramaturgischen Bogen, als denn, dass die handelnde Person oder die denkende Person dieses Buch vorantreibt. Und davon war ich noch sehr gefangen, als ich habe einfach Glück geschrieben habe. Das heißt, ich habe weniger geguckt, was passiert in den Szenen, sondern habe letztendlich all das, was mir in den Kopf kam an Erinnerungen und Assoziationen, das war ein sehr, sehr assoziatives Schreiben, aufgeschrieben. Während hier ist es ein bewussteres Schreiben gewesen. Ich habe gesagt, das Thema ist Autonomiebestrebung, Magersucht und dafür brauche ich jetzt einen dramaturgischen Bogen, wobei ich den nicht vorher festgelegt habe, sondern schon aber ihn, sagen wir mal, in Tortenstückchen geteilt habe und hintereinander erzählt habe, aber auch um dieses Thema weiter nach vorne zu heben.
Und das Gute an Ihrer Art zu schreiben ist einfach, dass Sie sich langatmige Erklärungen sparen. Und das ist deswegen auch gut, weil dadurch überhaupt keine Pädagogik rüberkommt. Weil dieses Thema, wie gesagt, Magersucht ist ja sehr mit Pädagogik belastet. Das ist überhaupt nicht, dieses Mädchen lebt damit und schafft es auch irgendwie damit zu leben, obwohl man ihre Umgebung schon bewundern muss, dass sie dann andauernd in die Klinik schaffen oder immer damit rechnen, dass einer ist, der sie, wenn sie gerade umgefallen ist, hinterm Busch wieder hervorkramt. Also die Umgebung ist schon sehr gefordert bei ihrer Heldin. Also die müssen schon sehr füreinander eintreten.
Ja, aber das Interessante an Lelle ist ja eben, und ich glaube, dass das natürlich wahrscheinlich den meisten Magersüchtigen so geht. Sie leben mit dieser Sucht und diese Sucht füllt sie aus. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich, sie müssen ihren Tagesablauf schaffen. Es passieren ihnen auch andere Dinge. Und diese Sucht läuft so nebenher und ist zwar die ganze Zeit da, weil man natürlich Kalorien zählt, weil man natürlich sich im Schaufenster anguckt, weil man die ganze Zeit Angst hat, wenn man atmet, wird man schon dicker. Das ist da, aber trotzdem findet auch noch ein anderes Leben statt. Und keine Magersüchtige überlegt sich, wie komme ich da jetzt raus, sondern es ist ein Teil ihres Lebens. Das ist schrecklich manchmal und es ist, und vielleicht, oder man denkt, ich möchte jetzt etwas essen, ich habe jetzt Hunger, ich stopfe mir gleich alles rein. Aber trotzdem schafft man es, sich zu disziplinieren. Und diese Disziplin, die begleitet den Tag. Nicht die Frage danach, wie werde ich das los?
Ja, das ist richtig. Man lebt, Ihre Heldin lebt mit der Krankheit. Aber jetzt wollte ich Sie mal was ganz anderes fragen. Und zwar, welches Frauenbild wünschen Sie sich eigentlich? Weil in Ihren Büchern sind ja die verschiedenen Typen Frauen zu finden. Was würden Sie sich wünschen für Ihre Realität?
Also ich kann es am besten so beschreiben, als Relax damals mein erstes Buch vor 11 Jahren rauskam, das in zwei Perspektiven geschrieben ist. Einmal aus der Perspektive eines Jungen, der mit seinen Freunden immer feiern geht und Party macht. Und die andere Hälfte des Buches besteht aus den Beschreibungen seiner Freundin, die zu Hause bleibt und auf ihn wartet. Und damals, als das Buch rauskam, sind einige Frauen auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, sie machen die Emanzipation der Frau zunichte. Sie schreiben über eine Frau oder ein Mädchen, was zu Hause wartet und Kinder haben möchte. Und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann nur aufschreiben, was ich sehe, was ich selbst erlebt habe oder beobachtet habe und kann sagen, das kommt für mich dabei heraus. Ist das gut oder ist das nicht gut? Und meine Rückschlüsse muss ich selber ziehen. Und natürlich möchte ich nicht zu Hause warten, sondern möchte mich eben frei bewegen können und nicht Angst haben, wenn ich nicht zu Hause sitze, verpasse ich meinen Freund, von dem ich nicht weiß, wann er nach Hause kommt. Das sind natürlich auch ein bisschen Teenager-Problematiken, aber ich übersetze jetzt gerade ein sehr, sehr schönes Buch von Kirsty Gunn, einer Neuseeländerin, die über das Frausein und das Muttersein erzählt, in sehr kurzen Fragmenten. Und sie unterscheidet nicht mehr in Mann und Frau. Sie spricht von Familie, sie spricht von Elternschaft. Sie vergleicht nicht mehr, was tue ich, was tut mein Mann, sondern es ist eine ganz tiefe Dankbarkeit für das, was da ist. Und das ist möglicherweise auch das, ja, oder das ist das, was ich mir wünsche. Kein Vergleichen, wer hat es besser, sondern im Umgekehrten, schön, dass ich das habe, was da ist.
Und was ich Sie jetzt zum Schluss fragen möchte, so ganz theoretisch ist Ihr Buch ja überhaupt nicht. Sie haben mir immer wieder erzählt, es sind starke Parallelen zu Ihrem Leben. Sie haben ja selber Kinder. Was lernt Alexa Hennig von Lange von Ihren literarischen Heldinnen für Ihren eigenen Alltag? Sie haben ja auch eine Tochter, die schon 9 oder 10 ist inzwischen.
Immer anklopfen, bevor ich ins Zimmer gehe. Also und keine Angst haben. Also das, worauf ich wirklich geachtet habe, ist, dass meine Kinder lernen, sich sehr frei zu bewegen. Das heißt nicht, dass ich sie anti-autoritär erziehe. Das ist schnell zu verwechseln. Sie haben ihre Pflichten, sie haben ihre Aufgaben und sie lernen kochen. Sie sollen kochen können, sie sollen sich ausdrücken können, sie sollen mit sich sicher sein und aber eben auch ihren Raum haben. Das klingt jetzt sehr theoretisch, das bedeutet aber einfach, dass sie sich trauen, allein über die Straße zu gehen, dass sie alleine zur Schule gehen und wissen, dass alles in Ordnung ist.
Also Sie lernen auch von Ihrer Heldin?
Nur. Ich weiß ja, was die sich wünscht.
Das ist gut. Und zum Abschluss vielleicht meine Rezensentin, eine ganz junge Frau, der ich dieses Buch extra gegeben habe, weil ich dachte, ich bin ja nun eigentlich nicht mehr die Zielgruppe. Ich will mal wissen, wie reagieren junge Frauen auf dieses Buch. Die sagte mir, ich habe einfach daraus gelernt, es ist alles nicht so einfach im Leben, aber anderen geht es auch so und schlimmer geht es immer. Und das ist tröstlich. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und warte auf das nächste Buch, denn dieses hat keinen Schluss.
Genau, ja, das kommt dann im Frühjahr. Dankeschön.